Energie im Wandel. Die Energiewirtschaft steckt in der größten Transformation ihrer Geschichte und der Druck aus Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit steigt. Mein Name ist Klaus Hartmann und in diesem Podcast erfährst du von relevanten Entscheidungsträgern und inspirierenden Visionären, wie der nachhaltige Wandel in der Energiewirtschaft und auch in deinem Unternehmen gelingen kann. Lass uns starten.
Die größte Chance der Energiewende besteht darin, dass wir ihre globale Dynamik systematisch unterschätzen. Das schreibt mein aktueller heutiger Interviewgast kürzlich im SIT Newsletter. Er ist Diplom-Ingenieur und hat einen Doktortitel in Elektrotechnik. Inzwischen kann er auf über 25 Jahre Berufserfahrung im Bereich erneuerbare Energien und integrierte Energielösungen zurückblicken. Sein beruflicher Weg führte ihn von der Entwicklung neuer Technologien bis hin zur Endkundenbelieferung mit Strom und Wärme. Mit seinem grünen Herzen, das seit seiner Jugend in seiner Brust schlägt, ist er derzeit Inhaber von 3E-Punkt, ein Beratungsunternehmen für Energieversorgungskonzepte mit erneuerbaren Energien und Sektorenkopplung. In seiner Beratungstätigkeit schöpft er aus seinen Kenntnissen als Geschäftsführer, Vorstand und Unternehmer sowie aus einem umfangreichen Netzwerk. Er ist darauf spezialisiert, sämtliche Aspekte von Geschäftsmodellen zu verstehen, relevante strategische und organisatorische Fragen zu stellen und konkrete Lösungsansätze gemeinsam mit seinen Kunden zu erarbeiten. Weiterhin ist er Keynote-Speaker, nämlich beim SIT, wo ich auch schon wahrgenommen habe, und Business-Influencer. Und heute möchte ich darüber sprechen, wie die Energiewende marktgetrieben funktionieren kann. Herzlich willkommen, lieber Dr. Tim Meyer. Tim, es freut mich, dass wir heute miteinander reden können.
Freut mich auch. Danke, Klaus.
Ich habe dich ja ehrlicherweise schon längere Zeit auf LinkedIn verfolgt, finde deine Beiträge immer wahnsinnig informativ, also die heben sich wirklich ab. Es gibt ja also auch andere gute Beiträge, wo ich manchmal denke, okay, das ist interessant. Bei dir muss ich tatsächlich ab und zu nachdenken und denken, ah, okay, das ist spannend, den Aspekt habe ich so noch nicht wahrgenommen. Und meine Eingangsfrage wäre, du hast jetzt ja wirklich ein Vierteljahrhundert sich mit Energie beschäftigt an ganz verschiedenen Stellen. Was treibt dich da ganz persönlich an?
Ja, erstmal danke da natürlich für das Feedback. Wenn Menschen denken, ist immer ganz gut. Ich habe das Gefühl, heutzutage ist der Reflex wichtiger als das Denken, auch gerade in der politischen Diskussion. Also jetzt konkret diese Arbeit da bei LinkedIn und in anderen Sachen, die mache ich tatsächlich aus grünem Herzen. Das ist jetzt nicht beruflich getrieben. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, weswegen sich das unterscheidet. Das ist jetzt nicht gedacht als Werbung, sondern wirklich als, ich habe mir da ein Thema angeguckt, das fand ich interessant und das teile ich mal. Und ja, was mich da antreibt, ist eigentlich seit der Jugend, dass ich irgendwie mehr oder weniger, seit ich denken kann, das Gefühl habe, unser Umgang mit dem Planeten ist suboptimal. Das muss doch besser gehen. Und das hat mich zu den Erneuerbaren geführt. Und deshalb mache ich dann auch jetzt noch solche Dinge.
Okay, aber jetzt muss ich mal nachfragen, wo kam das her? Also ich komme ja vom Bauernhof zum Beispiel, da denke ich immer, okay, ich war viel in der Natur, habe da viele Sachen kennengelernt. Hast du da auch irgendwie so eine bäuerliche Vergangenheit oder war dein Vater irgendwie Umweltschutztechniker oder wo kam der Impuls her? Kannst du das erinnern?
Nee, ist mir tatsächlich ziemlich unerklärlich. Also ich bin nicht auf dem Bauernhof aufgewachsen. Ich komme aus der Stadt. Umweltthemen waren bei uns zu Hause nicht wirklich dran. Ich kann es tatsächlich auch bei tiefen Ergründen nicht genau herleiten, nur irgendwann weiß ich eben, es hat mich unfassbar aufgeregt. Ich fand das unlogisch, ich fand das schädlich, wahrscheinlich dann auch diese typische Wut, die man als Jugendlicher irgendwann hat gegen die Welt und die musste irgendwo hin und war das grüne Herz geboren. Irgendwie so erkläre ich mir das.
Okay, spannend. Ja, du hast dann ja tatsächlich ganz verschiedene Stationen gemacht. Ich habe gesehen, du warst beim Fraunhofer ISE, Conergy warst du, Naturstrom AG und noch zwei, drei weitere andere Stationen, auch immer mal wieder selbstständig tatsächlich. Du bist immer hin und her gewechselt. Welche Schlüsselerfahrungen durftest du da sammeln, Tim? Also wo sagst du, okay, das war für mich ein Wendepunkt, wo ich danach nochmal die Welt ein Stück weit mit anderen Augen habe erblicken können?
Oh, da gibt es wahrscheinlich viele. Jetzt könnte ich hier die ganze Session damit füllen. Also was ich spannend fand, oder die erste große Weichenstellung war wahrscheinlich noch im Studium. Da habe ich dann mich erstmalig auch intensiv mit Umweltthemen befasst und stand dann vor der Wahl, machst du jetzt nach dem fertigen Studium noch weiter? Ich habe da einen kleinen Solarwechselrichter entwickelt. Das war also Mitte der 90er ganz schön abgefahren. Und hatte dann die Wahl, ob ich jetzt eine Dissertation dranhänge in Aachen oder eben ans ISE gehe. Und in Aachen, das war also damals noch der gute alte RWE-Professor sozusagen, der in der Vorlesung erklärt hatte, dass Windkraft ja gefährlicher ist als Atomenergie. Das hat er hergeleitet, indem er ausgerechnet hat, dass mehr Leute vom Windrad gefallen sind bei der Montage im Verhältnis zu den produzierten Kilowattstunden, als also irgendwie jetzt Menschen. So, also das war die
Das ist
Welt.
cool.
Nicht ganz Aachen war so. Es waren topmoderne Leute da, auch da, wo ich meine Diplomarbeit gemacht habe. Das war schon super. Aber es war eben so das große Bild. Und dann dachte ich, nee, da bin ich wohl am Fraunhofer ISE richtiger. Ja, das war so die erste Weichenstellung, du machst es richtig, die natürlich auch Konsequenzen hat, weil man damals dann einen anderen Karrierepfad damit einschlägt. Genau. Und
Und dann
dann
wahrscheinlich
war
auch die
das.
Promotion in Aachen nicht mehr möglich war, oder? Wenn man dann im Grunde nach drei
Ja,
Wochen
noch
da nichts mehr
später, also
Kollegen.
hat sich ja später alles relativiert, ne? Das war jetzt sehr, sehr anekdotisch. Aber nee, es macht natürlich was mit einem und auch das Umfeld da war einfach toll, muss man sagen. Also so viel an Technologie, an hochengagierten und echt klugen Köpfen, die was positiv verändern wollen. Das war schon cool. Und danach war dann aber irgendwie auch klar, dass eine Karriere nicht bei einem klassischen Energiekonzern dann dran ist, ne? Die sich ja heute auch total geändert haben, aber damals war das echt eine andere Welt. Und das war dann tatsächlich hat einfach nicht mehr gepasst.
Okay, sehr gut. Und bei Na Naturstrom ist ja schon als Unternehmen etwas, was ja, ich sag mal, dem klassischen Energievertrieb sehr nahe ist, würde ich mal behaupten, obwohl die natürlich rein erneuerbar und grün unterwegs sind. Da warst du ja trotzdem noch ein paar Jahre. Das heißt, da konntest du dich dann zu der Zeit drauf einlassen oder war das da unter einer anderen Flagge, wie du da unterwegs
Nee, das
warst?
genau, Naturstrom ist dann durchaus nicht vergleichbar. Ne? War es nie seit der Gründung. Das ist ja mit der Liberalisierung gegründet worden, einer der wenigen alternativen Versorger, die es auch wirklich überlebt haben und hat eine durch und durch grüne DNA. Ne? Also vom ganzen Mindset und Wertegerüst hat Naturstrom super zu mir gepasst. Und ich hatte ja nach der ganzen Zeit eher auf der Seite der Erneuerbaren. Ich beschreibe das immer so als jenseits der Mauer des EEG, die da im Markt stand. Früher musste man ja nur Projekte entwickeln und Anlagen bauen, Strom einspeisen und war fertig. Das war also im Prinzip nicht Energiewirtschaft, das war Kosten runterkriegen, das war irgendwie Systemintegration machen. Das habe ich lange betrieben auf der Seite und dann hatte ich ja ein Unternehmen gegründet, ein kleines, einen grünen Energieversorger, irgendwie vor jetzt bald 12, 13 Jahre her. Weil ich verstehen wollte, wie man jetzt aus Strom ein Produkt macht. Wie geht denn das, dass ich jetzt nicht nur Strom erzeuge und einspeise, sondern wie mache ich denn Mieterstrom? Das haben wir so ein bisschen miterfunden damals im Markt. Oder wie mache ich eine echte Aufnahme von Solarstrommengen bilanziell über Bilanzkreise bis zum Endkunden? Und das hat mich interessiert, das wollte ich machen und da haben wir halt ein Unternehmen gegründet, was dann aber schnell sich erwiesen hat als ist ganz schön klein und anstrengend, also mit einem kleinen Unternehmen ganz schön anstrengend, Energieversorger zu sein und sind dann übernommen worden von Naturstrom. Und das hat einfach perfekt gepasst, weil eben die DNA die gleiche ist. Wirklich, ne, Dinge positiv verändern wollen. Und insofern, war das für mich überhaupt keine Frage und wäre nicht vergleichbar gewesen mit, jetzt gehe ich zu einem Großversorger. Nochmal, auch heute hat sich da so viel geändert, dass ich, ich habe viele Anekdoten zu erzählen, dass ich mich total freue, was jetzt auch bei den Großen da abgeht. Du kennst vielleicht die Geschichte noch von dem, die finde ich immer besonders prägnant, ne? Von dem damaligen CEO von RWE, dem Jürgen Großmann. Der hatte 2012, das ist nicht lange her, 2012, 12 Jahre her, hat er noch diese Metapher gebracht davon, dass die Solarenergie in Deutschland genauso sinnvoll ist, wie Ananas am Nordpol zu züchten. Dafür hat er Applaus bekommen. Ne? Also viel Applaus, natürlich auch in der Politik, von den obersten Stellen sozusagen. Und wenn man sich anguckt, wie der Markus Kreber heute den Laden führt und was er damit macht, das ist eine ziemlich andere Welt. Und das ist großartig. Ne? Das heißt, der Siegeszug der Erneuerbaren, der ist geglückt. Ne? Es gibt überhaupt keine Frage mehr. Selbst nicht bei der sogenannten alten Energiewirtschaft. Keinerlei Frage, dass das jetzt die Zukunft ist und dass man alle Kraft darauf verwendet, genau das zu machen. Und das ist ziemlich cool.
Ja, ich glaube, der Herr Großmann hat wahrscheinlich das gar nicht anders wahrnehmen können. Also der war wahrscheinlich so lange in seinem System, dass er
Ganz genau.
wirklich das so wahrgenommen hat, geglaubt hat und die anderen Wahrheiten, Realitäten, was auch immer sind, die hat er gar nicht erkennen können, mehr oder weniger. Insofern, ich glaube, das hat er aus tiefster Überzeugung gesagt. Und ich
Absolut.
habe ja auch, es gibt ja noch Zitate von davor, wo auch gesagt wurde, okay, wenn wir über 2 oder 3% erneuerbaren Anteil im deutschen Stromnetz kommen, das ganze Ding bricht auseinander. Jetzt sind wir irgendwie bei 55%, teilweise sogar noch weiter drüber. 55%
Ja,
ist ja
ja.
im Schnitt letztes Jahr gewesen und es funktioniert immer noch. Und ja, wir haben Herausforderungen, keine Frage, die auch zu lösen sind. Aber ich glaube, denen, die vor 20 Jahren das gesagt oder 25 Jahren gesagt haben, die haben das wirklich als große Gefahr wahrgenommen, weil sie einfach keine Möglichkeit gesehen haben.
Ja, also ich glaube auch, da war viel echte Überzeugung dabei, dass es also einfach eine Gefahr fürs System ist. Da war aber ganz bestimmt natürlich auch die Überzeugung dabei, dass es eine Gefahr fürs Geschäft ist. Da muss man auch ganz klar sagen. Und das sehen wir ja heute, wie krass die erneuerbaren Energien weltweit in die Stromproduktion von Kohle einschneiden. Da geht richtig Geld verloren für die. Das ist richtig schmerzhaft. Und also das hat sicherlich auch eine Rolle gespielt. Das war jetzt nicht nur altruistisch. Das war auch diese Kampagne damals, auf die du abstellst, mit diesen maximal 4% gehen. Das waren ja große Versorger, haben da eine Pressekampagne gemacht. Damals, die Angela Merkel hat das dann zitiert, war im Rückblick auch ein bisschen unglücklich. Also es waren auch sicherlich Geschäftsinteressen da. Aber genau, richtig. Und ich finde eine total spannende Parallele, ne, wenn man das so ein bisschen rausarbeitet, was ist denn da passiert in der Energiewirtschaft? Ich glaube, am Ende des Tages musste sich eine strategische Erkenntnis auch in dem Austausch von Köpfen widerspiegeln. Ne? Jetzt sind einfach andere Führungskräfte da, die haben das total durchdrungen und verstanden und richten das Geschäft aus. Ich finde die spannende Parallele, dass man vermuten kann in der Automobilindustrie, ist eigentlich genau der gleiche Punkt gerade. Ne? Es ist so zwischen Baum und Borke, also strategisch verstanden ist es schon, dass das mit dem Verbrenner ziemlich vorbei ist und jetzt E-Mobilität dran ist. Man hat es verpennt, muss man sagen, viel zu spät eigentlich den Schwenk geschafft. Das war bei der Energiewirtschaft auch so. Da waren auch einige richtig in Schieflage geraten, weil sie zu spät umgesteuert haben, sozusagen. Und da darf man jetzt gespannt sein, wie das weitergeht. Ne? Also wie dieses Rennen weitergeht. Es gibt jetzt ja gerade wieder ein kleines Auflehnen gegen sowas wie CO2-freie Autos. Ein Verbrennerverbot gibt es ja gar nicht. Aber ich finde, die Muster wiederholen sich total. Also ich fühle mich da echt ein bisschen daran erinnert, wie das eben so vor 10 Jahren ablief in der Energiewirtschaft.
Ja, aber das ist ja auch ein Phänomen, das ewig schon da ist. Ich glaube, Werner Heisenberg oder Albert Einstein haben es, glaube ich, gesagt, dass ja eine alte Theorie nicht dadurch sich durchsetzt, dass sie praktisch einfach besser ist, sondern einfach, dass die älteren Professoren verrentet werden. Das war praktisch in den 1920er, 30er Jahren schon der Fall,
Ja.
dass es einfach schwierig ist, wenn man so lange an etwas geglaubt hat und das immer wieder gesehen hat, immer wieder sich hat
Ja.
bestätigen lassen, dass man dann auf einmal mit 50 oder 60 sagt, nee, komm, Quantentheorie finde ich auch gut. Alles andere, was Newton gesagt hat, ist auch nicht richtig. Und das fällt den Menschen unheimlich schwer, sich da zu wandeln. Und ich bewundere tatsächlich Menschen, die auch im hohen Alter noch erkennen, okay, ich habe mich geirrt. Oder ich habe, was heißt geirrt? Also ich habe es anders erkannt und sehe die Welt jetzt mit anderen Augen. Da kriege ich schon fast Gänsehaut. Immer ganz großen Respekt vor, wenn solche älteren Menschen das praktisch zugeben und für sich auch zulassen.
Ja, total spannend wird es ja, wenn man dann guckt, in so Geschäften wie Energieversorgung, da ist so eine späte Erkenntnis vielleicht in dem Fall doof fürs Klima, aber fürs Geschäft nicht zwingend, weil das doch so große Strukturen sind, will ich sagen, also Oligopole waren das ja. Krass ist, wenn man dann sieht, was ein solches zu spät Erkennen mit Unternehmen macht, die in anderen Märkten unterwegs sind. Und da kann man so viele Beispiele finden. Die haben eine Fehleinschätzung am Ende bitter bezahlt. Das klassische Beispiel mit Nokia, mit den Handys, ist echt total in die Grütze gegangen. Ich finde es auch super witzig, immer wieder das Beispiel, dass Microsoft ist Weltmarktführer für Betriebssysteme. Und die haben in vielen Märkten es echt super gemacht. Beim Handy halt nicht, weil der Steve Ballmer 2007, als das iPhone aufkam, beim Smartphone, Entschuldigung, als das iPhone aufkam, meinte er völlig irrelevant. Er hat überhaupt nicht erkannt, was da jetzt eigentlich gerade für eine Welle rollt. Und das ist das, was mir so viel Hoffnung macht, auch mit Blick auf kriegen wir Energiewende hin und kriegen wir irgendwie am langen Ende auch den Klimawandel zumindest ein bisschen gedämpft. Das ist so mein Leitspruch, eine Industrierevolution, die kannst du nicht aufhalten. Die läuft einfach. Du kannst dich entscheiden, will ich auf der Gewinner- oder auf der Verliererseite stehen. Du kannst also Entscheidungen treffen, dich aktiv zu gestalten oder zu verzögern. Wenn du Letzteres tust, bist du halt raus aus dem Spiel irgendwann. Und ich bin zutiefst überzeugt, das zeigen auch die Zahlen, wir sind inmitten einer industriellen Revolution im Energiebereich. Das kannst du an allen Zahlen ablesen, weltweite Entwicklung von Primärenergieverbräuchen, wie schnell das steigt. Noch nie ist eine Technologie, eine Energietechnik so schnell und dynamisch gewachsen, auf wirklich relevante Größenordnungen wie die Erneuerbaren. Viel schneller als die Ölnutzung, als die Kohlenutzung, nuklear sowieso. Du kannst es an den, du hast gerade die Zahlen genannt, wie viel Strom wir jetzt in Deutschland aus Erneuerbaren machen, wie jetzt die Batteriespeicher anrollen. Das ist phänomenal, wie die Kosten verfallen, das Volumen steigt. Und das ist einfach Revolution, das ist Markt. Da wollen Leute Geld verdienen, weil sie die bessere Technik haben und das werden sie auch.
Ja.
Und das ist, glaube ich, das Einzige, was wir jetzt noch als Chance haben, das so gut zu unterstützen, diesen Trend, dass wir dieses Umswitchen weg von fossilem Verbrennen von irgendwas nicht nur schnell hinkriegen, sondern am besten auch noch auf der Gewinnerseite stehen dabei.
Was ja bei Microsoft auch noch Hoffnung gibt, die haben ja auch mit OpenAI jetzt auch wieder einen ganz neuen Trend erwischt. Das heißt, auch da gibt es ja Kehrtwenden im Laufe eines Unternehmens, dass man dann doch wieder auf der Welle surft und dann womöglich wieder vorne mit dabei ist, obwohl es manchmal auch ein Jahrzehnt lang gar nicht so gut aussieht.
Ja, wobei die haben auch, wie sagte ich, an vielen Stellen das einfach gut gemacht. Microsoft ist ja Platz zwischen ganz vielen Marktsegmenten, die wir so als Endnutzer gar nicht sehen. Wir sehen ja irgendwie Computer und Handys, aber was alles in den Backbone von IT steckt, da sind die echt gut und stark, ne? Das haben sie gut gemacht.
Das stimmt. Du hast ja gerade schon die globale Preisentwicklung von PV angesprochen, dass sie halt zum einen so runtergegangen sind, dass diese Steigerung, die wir jetzt beobachten, so intensiv ist wie noch nie. Und natürlich auch, dass die Batterien in Zukunft eine vielleicht noch zentralere Rolle spielen werden als heute, gerade wenn man auf den Strompreis guckt. Also sprich, die Batterien haben ja die Chance, gewisse Peaks auszugleichen. Welche konkreten Entwicklungen, aber vielleicht auch Herausforderungen siehst du in dem Bereich in den nächsten Jahren?
Vielleicht erstmal der wirklich positive Blick nach vorne, auch gerade wenn hier Zuhörerinnen und Zuhörer denken, oh mein Gott, kriegen wir das denn noch alles hin? Also das Positive ist im Moment ja auch im Markt sehr, sehr viel diskutiert, ist die Entwicklung in Amerika, gerade in Kalifornien, aber auch in Texas, also in den Staaten, wo auch ein sehr, sehr schneller Solarausbau jetzt stattfindet. Solar ist ein bisschen problematischer als Wind da, weil es halt immer so gleichzeitig mittags halt viel Strom gibt. Wo auch die Preise mittags verfallen, diese berühmte Duck Curve, also so eine Entwicklung von Überproduktion in der Mittagszeit und damit auch verfallende Preise und abends dann dafür zu wenig und teure Preise. Es ist schon auch für den Ausbau und für die Märkte ein echtes Problem. Und da ist aber jetzt eben der Zubau von Großspeichern so dermaßen dynamisch. Wir haben jetzt in den letzten Wochen mehrfach Situationen gehabt, dass in Kalifornien das gesamte Netzgebiet, kann man vielleicht vergleichen, so 45 Gigawatt Spitzenlast hat Kalifornien, Deutschland hat so um die 80, also echt
Die
schon
Hälfte.
groß, ne? Echt schon großes Land. Und in den Abendstunden wird 30% der gesamten Netzlast, also alles Verbrauchs, wird aus Batterien gedeckt. Aus Batterien, die mittags speichern. Das ist eine Größenordnung, das ist total krass. Und ich fühle mich wirklich so wie vor, weiß ich, 15 Jahren oder 10 Jahren und dann 5, wie das mit der Solarenergie auf einmal total abging. Das hätte ich doch selbst als Fan von Solarenergie nicht gedacht, wie schnell die Entwicklung geht. Und jetzt bin ich wieder so und denke, selbst als Fan von Batteriespeichern, ich schlackere mit den Ohren, wie dynamisch das da vorangeht. Und das macht Hoffnung. Und das geht jetzt noch, der Ausbau geht noch krass schnell weiter und wird eben getrieben dadurch, dass die Preise für Batterien einfach ins Bodenlose purzeln.
Ja, weißt du, Tim, ob das tatsächlich alles Großbatterien sind oder sind das auch tatsächlich Heimbatterien? Also wirklich die Schwarmintelligenz, dass die wirklich alle abends einspeisen, weil das ist ja in Deutschland noch gar nicht der Fall, weil wir da ja leider so abgebogen sind, dass wir aufs Thema Eigenverbrauchsoptimierung gegangen sind und überhaupt nicht auf Netzdienlichkeit oder Marktkonformität gesetzt haben in den letzten Jahren.
Das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied. Also in den USA sind das Großspeicher.
Okay.
Die waren ursprünglich auch mal zusätzlich motiviert, weil in den USA eine sehr schlechte Versorgungsqualität gibt, ne? Also Stromausfälle. Noch vor ein paar Jahren gab es, glaube ich, das Jahr in Kalifornien mit den schlimmsten Ausfällen. Das waren durchschnittlich hatten alle Kunden 600 Minuten Stromausfall im Jahr. Ne? In Deutschland sind das
Krass.
11.
Ja.
Ne? Also da merkt, das war echt unzuverlässig. Und deshalb, da kamen die Speicher eigentlich her, zu sagen, wir müssen Zuverlässigkeit hochdrehen. Und dann kam jetzt zusätzlich eben dieses Mengen verschieben mittags. Und in Deutschland genau sind wir eigentlich nur im Heimspeicherbereich bisher unterwegs. Die Großspeicher kommen jetzt. Da müssen wir, glaube ich, noch was für tun. Und die sind eben eigenverbrauchsdienlich und wir sind ja wirklich bisher grottenschlecht darin gewesen, Smart Meter zu verbauen. Das wird jetzt auch besser werden. Es ist neu aufgesetzt. Aber mit einem Heimspeicher, der nach Standardlastprofil fährt, kannst eh keinen Blumentopf gewinnen. Das heißt, im Moment sind die leider nicht wirklich marktdienlich.
Ja.
Also zu Teilen aus Versehen, weil sie Eigenverbrauch optimieren, aber nicht wirklich systematisch.
Ja gut, durch die Eigenverbrauchsoptimierung reduziert man ja schon praktisch die Spitzen oder einen Teil der
Genau.
Spitzen, die abends ansonsten auftreten würden. Das ist richtig, aber sie könnten so viel mehr. Und die Frage ist,
Genau.
was dürfen wir in Deutschland machen, damit praktisch dieses Potenzial genutzt wird? Und das Potenzial ist riesig. Ich habe gestern im Podcast gehört, wir werden im Jahr 2040 wahrscheinlich in Deutschland 640 Gigawatt Speicherleistung haben. Also unfassbare, also Frage ist, welche Kapazität die haben, klar, aber von der Leistung her unfassbar viel. Die Frage ist, was braucht es, um die praktisch jetzt in Markt- oder vielleicht sogar Netzdienst zu machen? Das sind ja mittlerweile auch zwei unterschiedliche Paar Schuhe.
Also ich glaube, bei der erstmal bei der Marktdienlichkeit, also wirklich dann einzuspeichern, wenn Strom sowieso viel zu billig ist und auszuspeichern, wenn er zu teuer ist. Erstmal brauchst du intelligente Messsysteme, also dass du wirklich pro Viertelstunde Zeit aufgelöst sehen kannst, wie ist es denn jetzt mit meinem Speicher? Was geht rein und raus? Wie gesagt, das ist neu aufgesetzt. Jetzt kann man hoffen, dass das schnell losgeht. Das kann man bestimmt unterstützen. Man könnte regelrecht eine Vorgabe machen. Die ersten hunderttausende Smart Meter, die jetzt kommen, gehen mal in die Heimspeicher rein. Das finde ich total sinnig. Das Zweite ist, dann musst du das natürlich aggregieren. Das sind ja sehr kleine Mengen. Da brauchst du also Dienstleister, die auch Spaß daran haben und Geld damit verdienen können, mal irgendwie Zehntausende, Hunderttausende Speicher zu aggregieren. Ich kann mir vorstellen, dass es ein Geschäftsmodell ist, aber es ist nicht ganz ohne in dem heutigen Regulierungs- und Regulierungswust und Flickenteppich. Ne? Hier dieses typische Thema, wir haben 860 Netzbetreiber, alle dann doch ein bisschen anders aufgestellt, dann wird doch nochmal telefoniert, wenn irgendwelche Daten nicht passen. Ich glaube, das müssen wir besser machen, aber einfach durchgängiger digitalisieren. Und dann kriegst du das Potenzial gehoben.
Ja.
Dann glaube ich,
Das war das
selbstverständlich.
Marktgebundene. Wie ist es bei der
Na, und
Netzdienst? Weil da haben wir ja
netzdienlich,
gefühlt ja
ja.
auch eine große Herausforderung, weil das ja manchmal sogar auseinanderläuft. Dass
Genau.
der bundesweit einheitliche Markt sagt, okay, jetzt musst du einspeisen, aber lokal die Netze überlastet sind
Ja,
sozusagen und wir da
genau.
entweder sagen, okay, es muss regionalere Preise geben, oder man kann sagen, okay, nee, es gibt praktisch so ein Steuern. Es gibt ja auch jetzt diesen neuen Paragraphen 14a INWG, wo die ganzen Verteilnetzbetreiber in die Lage versetzt werden, ja, wir schließen zwar alle an, aber wir drücken dann alle weg im Zweifel, was in
Ja.
meinen Augen auch wenig sinnvoll ist, weil es so wenig marktliche Komponenten beinhaltet, also per Definition beinhaltet. Im Gesetz steht drin, sie sollen es machen oder sie dürfen es machen, aber ob es wirklich so umgesetzt wird, ist eine andere Frage.
Ja, da sind wir uns völlig einig. Also der 14a, also das ist so eine Art Schutzmechanismus. Ne? Also falls das Netz überlastet wird durch Wärmepumpen zu viel gleichzeitig oder durch Speicher zu viel gleichzeitig in der falschen Richtung, dann darf der Netzbetreiber eingreifen. Aber es ist eben ein Schutzmechanismus. Den sollte es gar nicht brauchen. Und was viel wichtiger und eiliger ist, ist es, einen Markt zu organisieren, also marktliche Anreize zu organisieren, dass die Speicher eben auch netzdienlich laufen. Oder die Wärmepumpen. Und das fehlt eben bisher noch. Da gibt es ja eine Reihe von Konzepten, die diskutiert werden, so von so mehrstufigen Netzentgeltsystemen, so in groben Zeitzonen. Das sind gewissen Zeiten, wo typischerweise irgendwie zu viel Angebot da ist in einem Netzausläufer. Man sagt, und dann hast du halt mehr oder weniger Netzentgelt, einfach um gegenzusteuern gegen das Marktpreissignal. Ich glaube, sowas brauchen wir ziemlich dringend, weil tatsächlich das ist ja ein No-Brainer, aber auch immer so eine Entgegenhaltung. Ja, was ist denn, wenn jetzt auf einmal marktgetrieben alle gleichzeitig ihre E-Autos laden? Das geht halt nicht, weil die Netze das nicht können. Das ist richtig, das geht nicht. Brauchen wir aber auch gar nicht. Wir brauchen halt nur entsprechend ein bisschen ausdifferenzierte Preissignale, dass nicht alle nach Strombörsenpreis sozusagen in derselben Stunde sich voll machen, sondern dass du zusätzliches Signal kriegst. Besonders lohnend ist es eigentlich, wenn du es ein bisschen zu einer anderen Zeit machst, weil da ist das Netz auch frei.
Ja, richtig. Nee, die Idee, die ich hatte, lasse ich jetzt bei mir. Na, wobei,
Okay.
man kann ja auch sagen, wenn wir alle gleichzeitig Klopapier kaufen würden, dann wird es auch nicht reichen, die Kapazitäten. Aber das haben wir ja
Ist
erlebt in Corona.
exakt
Also,
so.
ich weiß gar nicht, warum wir bei Strom immer denken, dass wir in die Richtung eine Gefahr sehen. Weil bei allen Gütern, die wir in Deutschland produzieren haben und wahrscheinlich weltweit, wäre es nicht möglich, alle den Jahresbedarf sofort ausliefern zu können. Also das ist
Ja.
halt normal.
Ja, und wieder schöne Parallele zum Verkehr, ne? Also ist auch Infrastruktur. Das wäre so, als würdest du Staus dadurch bekämpfen wollen, dass du einfach noch 10-mal so viele Straßen baust, damit zu jeder Stunde des Ferienbeginns überall alle schön durchfahren können. Das ist halt einfach totaler Quatsch, ne? Und ich glaube, diese Übertragungsleistung müssen wir jetzt bringen und sagen, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn ich nicht als freie Bürgerin und freier Bürger zu jeder Zeit irgendwie auf einmal meine Batterie vollknallen kann, nur weil ich Lust habe. Das macht eben keinen Sinn, ne, weil ich dann zu viel Infrastruktur brauche, sondern es gibt halt irgendwie Preissignale am besten, die das steuern. Und du hast ja trotzdem Versorgungssicherheit, du hast ja immer deinen Strom, du hast es ja immer warm, ist ja alles gut. Ne? Nur da, wo sagen der Minimalbedarf gedeckt ist, ab da geht der Markt los und dann machst du es lieber so, dass du Geld damit verdienst,
Richtig.
dass du es zu einer anderen Zeit machst.
Genau. Wir haben jetzt noch gar nicht über das Thema Effizienz gesprochen, obwohl das ja auch Namensschema für dein Unternehmen ist, für 3E-Punkt. Insofern ist dieses Thema Effizienz am Ende denn eigentlich in deinen Augen nur noch ein Saisonthema? Also sprich, wenn es nicht in erneuerbare Energien im Überfluss gibt, oder gilt es, das grundsätzlich immer zu berücksichtigen. Weil es ist natürlich so, ist jetzt ja schon absehbar, wir werden wahrscheinlich Zeiten haben, wo wir gar nicht wissen, wohin mit dem ganzen Strom, aber wir werden wahrscheinlich andersrum auch Zeiten haben, wo wir sehr wohl da sehr gut mit wirtschaften müssen.
Ja, also da gibt es für mich zwei ganz große Hebel. Das eine ist erstmal überhaupt zu verstehen, wenn wir effizient sein wollen, müssen wir elektrifizieren. Ne, das mit Abstand uneffizienteste, was wir uns erlauben, ist Verbrennung. Ne, also ein Verbrennungsauto, ich bin selber Ingenieur, ich bewundere die Ingenieurskunst da drin, aber eigentlich ist es eine rollende Heizung. Ne, also 80% der Energie sind Abwärme. So, das ist State of the Art, aber das ist Carnot-Wirkungsgrad, das ist physikalisch begrenzt, das ist einfach. Mehr geht halt nicht. Und sich bewusst zu machen, Effizienz heißt, wir müssen diese Verbrennung loswerden. Das ist ja bei Kraftwerken nicht anders. Weltweit ist es so, dass wir über 70% der Energie in Abwärme wegschmeißen. Über 70%. Also wenn ich jetzt mal denke, so in 20, 30 Jahren oder in 50, die Menschen gucken auf unsere Zeit zurück, dann werden sie sagen, was habt ihr denn da gemacht? Ne?
Ja.
War aber ganz schöner Anfängerkram. So, also Elektrifizierung ist mal wirklich der große Hebel für Effizienz. Und dann ist so der zweite Punkt, aha, ja klar, es gibt dann Zeiten, da habe ich unheimlich viel erneuerbare Energie, da habe ich viel zu viel Solarstrom, braucht eh kein Mensch, ne? Preise niedrig, dann könnte ich es mir auch erlauben, damit uneffizient umzugehen. Das stimmt aber nur für die Technologien, die auch flexibel einsetzbar sind. Also wenn ich dann sozusagen etwas habe, was ich absolut nur mittags mache, dann könnte ich das vielleicht ein bisschen, kostet ja nichts, ne? Dann werde ich ja nicht so effizient sein. Aber wenn ich an Fertigungen denke oder andere Dinge, die schmeiße ich ja nicht nur mittags an. Ne? Die brauche ich auch mehr Stunden. Dann bin ich halt auch in Stunden drin, wo es teuer ist. Ne? Weil das ist ja Natur eines flexiblen Energiesystems, eines Erneuerbaren, ist eben, dass die Preise auch stärker schwanken und dass ich immer, wenn wenig Erzeugung da ist, hohe Preise habe, die ich zwar mit Speichern deckeln kann und so weiter, aber trotzdem werden sie höher sein als mittags. Das heißt, wenn der preisliche Anreiz groß genug ist, dann werde ich trotzdem was für Effizienz tun, weil ich mal Geld spare. Und das wird sich ein bisschen neu einschwingen. Ne? Also ich bin kein Freund davon, alles jetzt bildlich gesprochen tot zu dämmen, sagt man im Häuserbereich immer, weil die letzte Kilowattstunde, um die zu sparen, da muss ich einen Heidenaufwand treiben. Ich glaube, da wird es nicht hingehen, weil wir werden eben gerade mittags oder in windstarken Zeiten sehr, sehr viel Energieangebot haben. Da wird es eine Balance geben. Aber man sieht das auch in ein paar Projekten, die ich dann da selber gesehen habe, wie vergleichsweise wenig bisher für Effizienz getan wurde in Deutschland, weil Energie so billig war. Ich meine, mit dem Erdgaspreis von 2 Cent, da fängst du nicht viel an, ne? So, und wenn jetzt aber die Wärme erneuerbar wird, das wird sie werden. Wo soll sie sonst herkommen? Wir werden keinen Wasserstoff verbrennen für Wärme, zumindest nicht für Niedertemperaturwärme, sondern viel zu teuer. Naja, und das ist schon so, dass Wärme dadurch intrinsisch teurer wird. Muss man sich klar machen. Ne? Weil Erdgas 2 Cent kriegst du nicht hin im Ersatz mit Strom- und Wärmepumpe. Es wird teurer werden. Das heißt, wir werden da ganz, ganz viel Effizienz heben, vor allem im Wärmebereich.
Das glaube ich auch. Du hast eben einen spannenden Punkt angesprochen, Tim. Wir werden ja tatsächlich ganz oft in Zukunft Preise haben, die, also Strompreise haben, die sehr niedrig sind. Also ich glaube, wir haben dieses Jahr schon über 140 Stunden gehabt, wo der Preis null oder negativ war. Wir hatten
Ja.
letztes Jahr über 300 Stunden und dieses Jahr sogar noch negativere Preise. Also ich finde das total spannend in der Auswertung und ich habe auch schon vor 10, 12 Jahren vorher gesagt, ja, es muss diese Preisschwankungen geben, es muss auch die negativen Preise geben. Die Frage ist, wie werden sich zukünftige Kraftwerksprojekte rechnen? Man sieht ja jetzt ja bei der Kraftwerkstrategie, so richtig motiviert ist keiner, die Dinger zu bauen, die wir jetzt brauchen. Wird es der Energy-Only-Markt in Zukunft auch noch sein? Das heißt, nur für die Kilowattstunde gibt es Strom. Wird es diesen Kapazitätsmarkt geben, der gefühlt auch schon seit einem Jahrzehnt diskutiert und debattiert wird? Oder was ist nach deiner Einschätzung das, was da womöglich kommen wird, um die Reststrommengen bereitzustellen?
Ja, ja, ich glaube, der Kapazitätsmarkt ist jetzt ja im Moment vergleichsweise gesetzt in der politischen Diskussion. Da gibt es auch konkrete Zielzeitpunkte, wo da Strategien vorliegen sollen. Mal schauen. Ja, die Reststunden, also da, wo wenig erneuerbare Erzeugung ist, da sind die Preise ja hoch. Ne? Werden sie auch immer bleiben, weil die Alternative ist dann, also nachdem ich die Flexibilität genutzt habe, flexible Lasten und die Speicher irgendwie ihr Spiel gemacht haben, brauche ich irgendwann dann eben doch nochmal Moleküle, die ich verbrenne. Also irgendwelche Kraftwerke, die zum Beispiel Wasserstoff oder andere Synthesegase verbrennen, ist halt richtig teuer. Also spezifisch pro Kilowattstunde ist das teuer. Ist im System nicht schlimm, weil da sind nur ein paar hundert Stunden im Jahr, aber trotzdem in diesen Stunden ist der Strompreis hoch. Und da ist dann schon die Frage, reicht das zur Refinanzierung von Investitionen? Ne? Also um dann eben Kraftwerke hinzustellen. Da ist ja im Moment jetzt auch bei diesen ersten 10 Gigawatt wasserstofffähigen Kraftwerken die Meinung, da müssen wir jetzt auf jeden Fall mal auch die Kapazität irgendwie fördern, dass sie überhaupt da ist. Ich habe noch so ein bisschen so eine kleine Hoffnung, weil ich so sehr, sehr großer Fan von marktlichen Mechanismen bin, dass wir eben unterschätzen, wie dynamisch jetzt auch die Entwicklung im Bereich der Stromspeicher wird, also der klassischen Batteriespeicher. Bei dem Kostenverfall, den wir jetzt haben, ist es nicht nur absehbar, es findet schon statt, dass die immer mehr Speichertiefe kriegen. Also die Batteriespeicher sind jetzt mal mindestens zweistündig, gehen in Kalifornien sind sie vierstündig. Das heißt, die Intervalle werden länger, weil die zusätzliche Kilowattstunde Kapazität aber nicht mehr so viel kostet. Dann werden wir auch bald wahrscheinlich sechsstündig sehen und so weiter in ein paar Gegenden. Und dazu kommt, dass natürlich das Rennen um neue Technologien total läuft. Ich meine, da sind Milliardeninvestitionen gerade in nicht nur Entwicklung, sondern auch in den Rollout neuer Technologien, die noch mehr Speichertiefe haben. Hat sich bisher hat keiner Gedanken gemacht, weil es nicht gebraucht wurde. Jetzt ist das halt verstanden. Das ist ein Geschäft. Das machen wir. Und ich bin ziemlich überzeugt, dass wir am Ende des Tages weniger Moleküle als Langfristspeicher sehen werden, weniger Dunkelflaute überbrücken mit Wasserstoff oder so. Weil diese Dynamik im Bereich der Batteriespeicher oder Flowspeicher und anderer Technologien, die können wir gar nicht vorhersagen. Die rollt gerade erst so richtig. Und deshalb glaube ich, ist es eher gut, agil zu reagieren. Also jetzt nicht zu viel Kapazität da vorne hinzustellen von Anfang an, weil man glaubt, wir brauchen diese Reservekapazitäten dann in 20 Jahren, weil ich mir eben ziemlich sicher bin, da gibt es auch Studien zu übrigens, dass diese eher elektrochemischen Speicher viel tiefer in den Markt für Mittelfrist zumindest reingehen, als die klassischen Szenarien das sagen.
Okay, spannend.
Die klauen den Molekülspeichern, den Reservekraftwerken einfach Betriebsstunden.
Okay. Spannende Sicht. Also ich finde es auch, dass tatsächlich ich habe den Begriff Speichertiefe tatsächlich noch nie gehört. Das ist wahrscheinlich einfach ein Begriff, den ich anders ausgedruckt habe bisher. Also das heißt, die Kapazität der Batterien wird größer, dass sie auch wirklich nicht nur, ich sag mal, 2 Stunden, sondern tatsächlich 6 Stunden entladen können.
Genau.
Aber um wirklich in den Mittelfristmarkt reinzugehen, muss es natürlich vom Tagesspeicher dann tatsächlich in so eine Art Wochenspeicher übergehen, sodass wir dann wahrscheinlich sogar über, weiß nicht, 10 oder 15 oder 20 Stunden am Ende sprechen.
Ja.
Spannend.
Genau, und ich glaube, bis in diesen Bereich von Tagen sehe ich so elektrische, chemische Speicher auf jeden Fall. Den haben wir jetzt noch nicht, ne? Aber ich glaube, mit der Preisentwicklung, weil das Spannende ist, das ist industrielle Massenfertigung, die diese Kostensenkung treibt und die Technologieentwicklung treibt. Das ist eine ganz, ganz andere Mechanik als bei Großtechnologie im Kraftwerksbereich, ne? Oder auch so. Das heißt, den Kostenverfall bei der Photovoltaik haben wir ja gesehen, weil das industrielle Massenfertigung ist. Da werden halt Millionen und Abermillionen Solarzellen gefertigt mit einer Maschine, die immer schneller, immer bessere Wirkungsgrade macht. Das ist sehr kurzer Technologiezyklus für die neue, bessere Fertigungslinie. Ist dann möglich. Bei Speicherbatterien ist es exakt genau die gleiche Mechanik sozusagen. Ne? Das wird jetzt einfach milliardenfach werden Speicherzellen gebaut und die Kosten verfallen und Technologien werden toller. Bei Großtechnik hast du viel langsameres Lernen und viel mehr Klumpenrisiken und so weiter und deshalb lernt die nicht so schnell. Das kannst du in Studien sehen, das ist wunderbar. Und deshalb glaube ich eben, dass da das diese Logiken etwas mehr für diese massenfertigbaren Technologien sprechen, dass die schneller jetzt die Märkte erobern und damit Raum einnehmen, als es die Großtechniken teilweise können.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Tim, wir blicken noch mal ein bisschen in die Zukunft. Wenn du in diesem Jahr noch mal deine Zeitung oder LinkedIn oder was auch immer du liest, aufschlägst, welche Presseschlagzeile, welche Mitteilung würdest du gern lesen? Worüber würdest du dich dieses Jahr noch gern freuen im Jahr 2024?
Worüber würde ich mich freuen? Ich glaube, wir werden uns noch über ganz viel freuen, wo wir wieder überrascht sind. Wow, das ging jetzt aber schneller, als wir dachten. Also gerade im Ausbaupfad von Erneuerbaren und zwar weltweit. Wir Deutschen denken ja immer, wir wären Vorreiter bei irgendwas. Das ist lange vorbei. Also, wir sind, was den Ausbau der Erneuerbaren angeht, gut. Aber wir sind keinesfalls irgendwie jetzt hier einzigartig oder am besten noch Geisterfahrer. Ich glaube, das werden wir lesen, Sachen, wo das schneller geht als gedacht. Was würde ich mir gerne anschauen, was würde ich gerne lesen, ist, ich glaube, das ist eher so ein bisschen gesellschaftspolitisch, dass dieser völlig absurde Kampf um die Deutungshoheit beigelegt werden kann. Also ich glaube, in der Industrie und in vielen Industrien ist längst verstanden, dass der Drops gelutscht ist, dass wir also eine wesentlich erneuerbare Energiewelt bekommen werden, mindestens in Deutschland und in den allermeisten Ländern. Klar, ein paar gehen auch noch zusätzlich den Weg, da ein bisschen Atomkraft zu machen. Alles wunderbar, sollen sie tun. Aber für uns ist das Thema einfach durch. Und es wird aber, weil das nicht befriedet ist und weil auch nicht alle gesellschaftlichen Akteure und politischen Parteien ihren Raum haben in diesem Spiel, immer noch ist es eine große Kampfzone. Ne? Weil also alles, was jetzt irgendwie in diese Modernisierungsrichtung geht, ist also unheimlich woke und grün und sonst irgendwas. Und ruft auf den Plan, dass andere einfach nur, um eine Differenzierung zu haben, voll dagegen schießen. Und das erlebst du ja auch wieder bei der E-Mobilität zum Beispiel. Also wir sind da wirklich hinten dran in der Entwicklung. Wir riskieren die Zukunft unserer Automobilindustrie, wenn wir nicht mal aus dem Quark kommen, den Heimatmarkt hier zu gestalten, und erleben aber Diskussionen und denkst, was ist denn da los? Ne? Die wollen dann weiter E-Fuels verbrennen, die es gar nicht gibt. Ne? Also ich glaube, das ist das zu befrieden, dass wir sagen, wir haben verstanden, der Pfad ist gut, man kann ihn besser machen. Ja, das ist politische Diskussion. Lass uns optimieren, wie wir es richtig hinkriegen und kosteneffizient und marktlich, finde ich total wertvoll. Aber bitte nicht diese völlig absurde Grundsatzdiskussion weiterführen, weil die nur polarisiert und Streit schafft. Das würde ich echt gerne lesen, dass man das irgendwie hinbekommt in einem Art Generationenvertrag, großen Brückenschlag, was auch immer.
Ja, also diese Rauheit in der Diskussion, die habe ich tatsächlich heute Morgen auch nochmal unter deinen LinkedIn-Beiträgen gesehen, wo ich
Ja,
auch
Wahnsinn.
größten Respekt habe, dass du dann noch darauf antwortest, wo ich denke, okay, da würden mir die Worte fehlen. Also ich weiß gar nicht mehr, teilweise ging es auch um das Verbrennerautoverbot und sonst was, wo ja zum Beispiel der Kollege Volker Quaschning, den ich auch schon im Interview hatte, einfach sagt, er haut was raus, wo er der Meinung ist, ist richtig, und er geht nicht in die Tiefe der Diskussion ein, weil er weiß, da wird er sowieso zerfleischt, egal was er sagt, mehr oder weniger. Meine Frage ist an der Stelle, ist das der Zeitgeist, dass wir einfach heutzutage uns mehr äußern, dass wir mehr praktisch überhaupt an der Diskussion teilnehmen und deswegen so kontrovers da unterwegs sind? Oder ist das durch die Medien geschürt? Weil das ja auch bekannt ist, eine schlechte Nachricht ist besser zu verkaufen als eine gute Nachricht. Deswegen wird häufiger da was Negatives publiziert. Oder was glaubst du, was lässt da diesen Umgangston so rau werden? Und du hast eben schon gesagt, du wünschst dir, dass praktisch da so ein Generationenvertrag entsteht. Die Frage wäre, was können wir dazu beitragen, dass es ein Stück weit besser wird?
Ja, oh, großes Thema. Du hast natürlich ich glaube, die wesentlichen Treiber schon angesprochen. Also es kommt eine ziemlich fiese Melange, glaube ich, gerade zusammen an Faktoren, die Menschen echt stressen. Ne? Also wir haben echt krasse Multikrisen. Ne? Diese Energiekrise vom letzten Jahr, es war schon eine heftige Belastung für viele. So, das haben wir gut hingekriegt, alles wunderbar, aber ist trotzdem nicht weg. Wir haben ohnehin glaube ich, ein ziemliches Gerechtigkeitsproblem an vielen Stellen. Also es ist einfach die Frage, wie wird hier bei uns, wie werden Zukunftschancen verteilt, wie wird Wohlstand verteilt, die ist nicht gut gelöst und die Schere geht auseinander. Das gibt es Zahlen zu. Ne? So. Das heißt, du hast viele, viele Menschen und Gruppen, die einfach sich benachteiligt fühlen und jetzt kommen diese ganzen Veränderungen und die sind brutal. Ich meine, der Klimawandel wird die brutalste Veränderung von allen, aber der ist ja noch nicht so schlimm real. Und jetzt sagen wir aber, es wird ganz viel anderes verändert. Und das ist eine totale Überforderung. Wurde auch nicht immer gut kommuniziert, kommt noch erschwerend hinzu. Und dann gehen die Leute einfach in die Blockade rein. Und das wird brutal ausgenutzt von Leuten, die politische Interessen haben, die davon leben, dass es Empörung gibt. Es wird brutal ausgenutzt von Leuten, die mit Empörung Geld verdienen. Das ist die Aufmerksamkeitsökonomie. Das sind auch viele Medien dabei. Ne? Teilweise wunderbare Verflechtungen, Springerpresse und KKR als Investor, großer Kohleinvestor, ne? Nachtigall, ich höre die Trapsen. Ne? Das ist auch schon klar, dass nicht nur das Geschäftsinteresse medial da ist, Geld verdienen mit Aufmerksamkeit, mit Auflage, sondern dahinter dann eben auch das Geschäftsinteresse oder anders, die, ich glaube, echt große Angst, hart Geschäft zu verlieren der Fossilindustrie. Das darf man nicht unterschätzen. Da mache ich an dieser Stelle gerne nochmal Werbung für das Buch von Christian Stöcker, Das neue Männer, die die Welt verbrennen. Wenn man das gelesen hat, dann weiß man, mit welchem Gegner man zu tun hat und wie professionell die agieren. Und das darf man nicht außer Acht lassen, nicht sich ein bisschen naiv machen, ja irgendwie, aber alle sind doch vernünftig und wollen doch was Gutes. Das ist eben nicht so. Und wenn dann die Geschäftsinteressen zu krass sind, dann eben doch lieber weiter den Planeten zu verbrennen. Und da ist sehr viel Geld, was solche Kampagnen macht, solche Desinformation macht. Das schürt ja auch wieder diese Emotionen, ne, die wir dann alltäglich erleben. Dann ist das schon eine fiese Melange, wie gesagt, und ein nicht leicht zu knackender Gegner. Was wir tun können, ist, glaube ich, nur nach bestem Wissen und Gewissen erklären und versöhnlich bleiben, offen bleiben. Also meistens gelingt mir das. Ich reagiere längst nicht auf alle völlig beknackten Kommentare. Manchmal macht man das auch ganz bewusst, um die Reichweite von den Leuten zu kapern, muss man auch dazu sagen, ne, weil man in deren Bubble reinkommt. Das ist ja das Fiese. Wenn man die alle nur wegsperrt, dann bleiben wir nur in unserer Bubble. Haben wir auch nichts gekonnt.
Richtig.
Also muss man ab und zu mal schauen, in welche andere Bubble gehe ich gezielt rein. Weil da sind ja auch nicht alle hoffnungslos verloren. Ein paar hören den Argumenten noch zu und das ist dann zwar mühsam, aber ich glaube, das müssen wir einfach machen. Beharrlich bleiben, positiv bleiben. Und also meine Hoffnung eben, dass dann durch die beschriebenen Dynamiken und so weiter irgendwann immer mehr Menschen verstehen, ey, das ist ja eine Chance. Ich kann ja Geld damit verdienen. Ich kann ja Sachen besser machen. Und jetzt ist vielleicht ein bisschen ausgeschweift, aber sowas wie Balkonsolar als ein Beispiel finde ich Gold wert, ne? Weil da alle, auch im Geschosswohnbau, auf einmal sehen, wie einfach das eigentlich ist, Strom zu erzeugen und dass es sich sogar lohnen kann. Und ich feiere, wenn endlich, möglichst bald, ich nenne das dann gerne den Besenkammerspeicher, ne? Also das gleiche mit Batterien. Stell dir vor, du hast zu Hause einen Smart Meter, du hast gar keinen Solar, geht nicht, oder wie auch immer, ne? Hast doch keinen Balkon für dein Solar. Aber du hast einen Smart Meter und einen flexiblen Tarif. Dann stellst du dir einfach einen kleinen Speicher irgendwo hin in deine Wohnung und kaufst den Strom halt, wenn er billig ist.
Ja.
Und nutzt ihn später. Und wenn Millionen Menschen das machen, dann werden die verstehen, das stimmt. Es ist wirtschaftlich sinnig. Ich verdiene damit Geld oder ich spare Geld. Und vor allem, das Speicherproblem gibt es ja gar nicht. Ich habe immer gehört und gelesen, wir haben gar keinen Stromspeicher. Und nö, ist ja ganz einfach. Und das wird so viel mit der Akzeptanz machen, dass die Menschen einfach verstehen, da ist vielleicht auch viel aufgebauscht worden an Problemen, weil eben Menschen oder viele Unternehmen ein Interesse hatten, dass wir nicht vorankommen mit Erneuerbar- und Energiewende. Und wenn die am eigenen Leib erleben, dass es die Lösung ja längst gibt, dann haben wir echt einen Durchbruch geschafft. Und ich glaube, das macht mir immer Hoffnung, dass die Industrie jetzt so dynamisch ist und so gut vorankommt, dass wir einfach den Beweis antreten und immer mehr Leute erleben werden. Klappt ja doch.
Total schönes Beispiel, dass man einfach, man, es kann ja auch jeder nachvollziehen. Also der typische Jahresverbrauch liegt ja irgendwo, keine Ahnung, bei 2.000, 3.000 Kilowattstunden. Das heißt, pro Tag verbrauchen wir ja nur unter 10 Kilowattstunden. Und wenn jeder so einen Speicher hat mit 5 oder 10 Kilowattstunden, ist ja klar, er kann in 2 Stunden seinen ganzen Tagesverbrauch reinpacken. Und es wird ja immer irgendwie gefühlt ein, 2 Stunden geben am Tag, die günstiger sind als die anderen 22 Stunden. Und total schönes Beispiel, Besenkammerspeicher, nehme ich mit.
Ja, genau. Mach das und ich glaube, Firmen arbeiten dran. Ich will ihn endlich sehen. Wir haben mit den Netzentgeltstrukturen, das hatten wir vorhin schon, ne, die sind eben noch nicht richtig sinnvoll. Das heißt, diese Speicher würden noch nicht schön gefahren werden können. Aber das kommt und ich selber habe halt das Privileg, dass wir hier in einem Einfamilienhaus wohnen mit dem Elektroauto vor der Tür. Und es ist so ein Spaß, das einzustecken und irgendwann sagt die App, jetzt lade ich dann für 12 Cent. Ne? Das ist einfach, da sind wir auch als Mensch ja so eine Gamification, nennt man das dann neudeutsch. Das ist so ein sportlicher Ehrgeiz, der entsteht. Es macht einfach Spaß, so billig zu laden und dann noch zu wissen, jetzt tust du dem Markt und dem System was Gutes. Also schöner geht's ja gar nicht, ne? Und das müssen wir einfach in der Breite erlebbar machen, glaube ich, für die Leute.
Wobei 12 Cent inklusive Netzentgelte oder Umlagen? Stark. Und dann ist der Marktpreis schon bei minus 8 Cent gewesen, oder?
Wie auch immer, genau. Das
Okay.
ist,
Sehr gut.
ja, und das, ne? Das ist cool. Und wenn das jetzt noch dann irgendwelchen Leuten vorrechnet, was kostet dann der Kilometer? Ne? Also was kostet sozusagen die Energie pro 100 Kilometer? Dann bist du ja irgendwie in der Größenordnung von 1,50 € oder was. Ne? Also super.
Cool. Das ist sehr angenehm, ja. Wobei, noch
Ja.
cooler, finde ich so mein Gefühl, ich weiß nicht, habt ihr oben drauf eine Solaranlage oder ist die noch nicht oben drauf auf dem Dach?
Nee, tatsächlich, ich leide sehr darunter. Ich bin seit 25 Jahren in der Branche. Unser Dach ist nicht geeignet, beziehungsweise ich bin immer noch am gucken, wie ich eine super Sonderlösung hinkriege, dass ich da doch mal was drauf kriege. Aber es ist schwierig.
Okay.
Altbau, flach, ohne Attika, alles ganz komisch. Genau.
Eieiei. Okay, aber wenn das Ding drauf ist, dann wird das Gefühl noch besser. Das kann ich dir garantieren. Also das
Glaube ich
habe ich
sofort.
auch.
Glaube ich sofort. Ich leide auch sehr, aber ich habe halt Solaranlagen dann woanders investiert, aber nicht auf dem eigenen Dach.
Ja.
Da oute ich mich hier.
Sehr gut. Tim, letzte Frage. Wenn du nochmal in meine Rolle schlüpfen würdest, gibt es noch eine Frage, die du dir selber gestellt hättest?
Oh, das ist eine spannende Frage. Hätte ich mir eine Frage gestellt? die du nicht gestellt hast. Nö, ich glaube tatsächlich. Dann drehe ich den Spieß um, wenn du dich in meine Rolle versetzt. Welche Antwort hättest du gegeben, die ich nicht gegeben habe?
Die ist gut.
Gibt es auch was, wo du sagst, das wäre auch nochmal spannend?
Ich gucke mal kurz in meine Intuition. Kommt noch irgendwas? Was möchte ich von Tim noch wissen? Was machst du gleich als nächstes? Das kommt als erstes. Was hast du heute noch vor? Irgendwas, was mit dem Interview zusammenhängt?
Ja, tatsächlich. Also ich hab ja vorhin erzählt, ich habe so ein bisschen das Privileg, dass ich auch viel meiner Zeit nutzen kann, eher zum Erklären auf LinkedIn oder schauen eben diese positive Energie, die da auch da ist, überhaupt mehr rauszukriegen. Das mache ich so pro bono mäßig. Und dann mache ich eben auch Beratungsprojekte in dem Umfeld. Und heute steht noch ein Beratungsprojekt im Speicherbereich tatsächlich an, wo ich mit was für tun werde.
Sehr
Wo es
gut.
genau darum geht, die Geschäftsmodelle, wie die sich verändern in den Energiemärkten, wie mit dem Kostenverfall einfach ganz neue Anwendungen erschlossen werden und wie man das als Unternehmen wachsen kann. Das ist spannend, da ist viel Energie drin.
Sehr gut. Dann wünsche ich dir dabei viel Erfolg, viel Spaß und sag vielen Dank fürs Interview, Tim.
Ich danke dir. Einen schönen Tag noch.
Ich freue mich, dass du auch bei dieser Folge von Energie im Wandel dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung bei deinem Podcast-Player. Und wenn du mir davon einen Screenshot schickst, dann erhältst du eine digitale Version von meinem neuen Buch. Bis zum nächsten Mal bei Energie im Wandel.